was ich lieb. Was ich hasse. Was ich lieb. Was ich hasse.
Es ist ein wunderschöner Tag und es wird eine wunderschöne Runde heute, denn wir haben einen Gast heute im Haus, der dafür sorgen wird, dass dieses Format hier noch facettenreicher wird. Es wird aber auch dazu führen, dass wir einen Themenschwerpunkt haben, an dem wir drumherum wahrscheinlich nicht so viel machen können. Aber das ist, glaube ich, in diesem Moment auch genau das Richtige, denn da steht Schönes für uns alle an im Juni, worauf wir uns alle freuen, wo wir auch sicherlich irgendwie partizipieren werden, mehr oder minder, werden wir bestimmt heute auch drüber reden. Aber dazu kommen wir gleich. Erstmal ein herzliches Hallo in die Runde. Mein Name ist Nico Backspin. Ich habe heute den Moderationspart noch mehr als sonst. Das heißt, ich werde auch nachher mir gar kein Thema aussuchen. Das habe ich dem Gast abgetreten. Emma, geht's dir gut?
Ja, doch, mir geht's ganz gut. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die heutige Folge. Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich auch. Du weißt, obligatorisch, Hip-Hop-Moment. Was war in den letzten 2 Wochen los?
Direkt Hip-Hop-Moment. Ich hatte ein sehr schönes Konzert am Freitag bei Marie Curry, die Frontfrau von Neon Schwarz, wo ich schon noch sagen würde, das ist auf jeden Fall noch Hip-Hop. Und es war ein sehr schönes Konzert, weil da auch sehr viele Kinder und auch so ein bisschen, ich will jetzt hier nicht sagen älteres Semester, weil das ist, glaube ich, ein bisschen gemein, aber es ist auf jeden Fall, es war ein sehr durchmischtes Publikum und alle hatten aber sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und da ging so ein bisschen mein Herz auf, als ich das gesehen habe. So, die Kinder haben da mitgesungen im Chor und ja, es war ein sehr, sehr, sehr wholesomes Konzert und ich dachte mir so, hey, voll cool, so kann ein Rap-Konzert auch aussehen mit ganz viel Liebe und Positivität. Genau, ich glaube, das war mein Hip-Hop-Moment auf jeden Fall die letzten 2 Wochen.
Bass, Stichwort älteres Semester.
Ja, danke. Hi.
Ja,
danke,
ja,
danke gerne. In die Runde.
Ich versuche gar nicht darauf rumzuhalten. Dein Hip-Hop-Moment auch, hat er auch was mit Kindern und Spielen zu tun gehabt und guter Musik? Oder was hast du für einen Hip-Hop-Moment gehabt?
Mit großen Kindern, ne? Ich glaube so, ist ja überall. Also ich fühle mich ja. Fühlen wir uns nicht alle noch wie Kinder? Also wenn wir ein bisschen Blödsinn im Kopf haben, auch noch mit 80, dann haben wir alles richtig gemacht, wenn wir abtreten. Ich hatte einen Hip-Hop-Moment, einen sehr schönen Hip-Hop-Moment. Und ich war in einer Gruppe von ein paar Dutzend Menschen des älteren Semesters. Es gab ein Get-Together, also eine Stadt wird bunt, Get-Together. Also die ganzen Dudes, die irgendwie drumherum und mittendrin irgendwie geholfen haben, das Buch und die Museumsgeschichte irgendwie zu kreieren und zu machen. Die haben mal wieder zu einem kleinen Stell-Dich-Ein geladen, beziehungsweise die Macher des Buches und des Museums, der Museumsausstellung haben eingeladen an alle Leute intern, beziehungsweise ja, geschlossene Veranstaltung, mehr oder weniger auf dem Kiez, hat eigentlich alles irgendwie auf dem Bordstein stattgefunden. War schön, mal wieder alte Freunde, Bekannte, die man so nie täglich oder wöchentlich, monatlich auch nicht sieht. Schon dope, so, wenn du da immer wieder Leute triffst, die so 30, 35 Jahre lang schon auf dem Schirm hast, beziehungsweise ja, kennst und auch Freundin nennen darfst und kannst.
Ein Treffpunkt für Leute, die sich seit 30 Jahren regelmäßig treffen, klingt nach einem Businessplan für die Tapefabrik. Und damit herzlich willkommen, Kai. Schön, dass du da bist und hier in der Runde.
Ja, danke für die Einladung. Freut mich. Schön, wieder da zu sein.
Es ist natürlich logisch, dass, wenn eine Tapefabrik ansteht, dass wir in diesem Rahmen auch darüber sprechen müssen. Ich habe jetzt 2 Fragen an dich. Ich frage die eine mal schnell vorweg. Stell dir mal vor, so Tapefabrik, 40. Jubiläum und die Menschen des älteren Semesters treffen sich zum 35. Mal auf dem Gelände. Wäre schon sowas wie ein Goal, oder? Bucketlist.
Aber ja, also genau genommen ist es das ja bei uns schon seit 10 Jahren irgendwie.
Ja, Moment, 10 Jahre zählen nicht. Ich rede von 35.
Ja, klar. Also wir machen das natürlich auch mit Blick auf die Zukunft, ne? Und wäre geil, wenn es so lange hält, auf jeden Fall. Ja, vor allem wär schön, wenn sich dann trotzdem immer noch viele Generationen treffen, ne? Das ist irgendwie so ein Ziel, dass wir uns jetzt die letzten Jahre viel stärker gesteckt haben oder eigentlich schon immer gesteckt haben. Aber ich glaube, das nochmal viel klarer wird seit den letzten paar Jahren, dass wir ja auch so Connecting Piece zwischen verschiedenen Generationen sein wollen. Und ja, wenn die sich in 35 Jahren alle noch treffen, haben wir auf jeden Fall Ziele erreicht, ja.
Merkst du, er ist schon richtig im Modus immer, ne? Er ist richtig, richtig bereit über das Thema zu sprechen. Wir werden es zum großen Thema machen heute. Aber davor auch, Kai, du kommst nicht drum herum, das möchte ich auch von Gästen hier wissen. Was war dein Hip-Hop-Moment in den letzten 2 Wochen? Vielleicht auch 4 bei dir, aber die letzte Woche war dein ganz persönlicher Hip-Hop-Moment. Irgendwas, wo hattest du einen Hip-Hop-Moment? War es das Falk Schachtbrot, das du dir geschmiert hast? Oder das One-on-One mit KRS-One?
Ja. Nee, also ich muss sagen, meine letzten Wochen sind irgendwie so ein durchgehender Hip-Hop-Moment. Was jetzt die letzte Woche verstärkt dazu kam, war tatsächlich, und ja, das könnte man mir jetzt wieder Promo vorwerfen, aber wir haben bei der Tape-Fabrik einen Rap-Contest gestartet und der ist jetzt gestern ausgelaufen. Und da konnte ich mir ganz, ganz viele geile Einsendungen anschauen und einfach zu sehen, was da draußen irgendwie so unter dem Radar passiert, ist ein krasser Hip-Hop-Moment. Manchmal auch echt wild, was da so passiert, aber oftmals eben auch total erfüllend. So. Also Hip-Hop lebt, Hip-Hop geht's gut. Ich glaube, da kommen ganz, ganz viele junge, heiße Leute nach, die Bock drauf haben.
Ich mache das ja so aus Backspin-Kreisen, damit habe ich ja angefangen da. Ne? Ich mache das ja schon seit vielen, vielen Jahren. Und es verliert mich immer mal so ein kleines bisschen wieder, aber ich komme auch immer wieder hin zurück, dass es schon Spaß macht, im wahrsten Sinne des Wortes im Untergrund zu buddeln und dann auch mal durch so einen Contest auf dich zukommen zu lassen, wer dann will und wer dann so sich quasi dieser Sache stellt. Deswegen habe ich das in meiner Vergangenheit immer schon viel gemacht. Ich darf ja auch ein bisschen zuhören, ne? Mal gucken. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt und wie sich das am Ende aufs Gelände auch auszahlt. Und Emma, du hast es ja dieses Jahr ein bisschen einfach gemacht, hast gedacht, nicht ein Thema aus einer Redaktionsliste raussuchen, sondern du lädst es einfach ein. Dein Thema ist die Tape-Fabrik. Das heißt, ich übergebe mal das Zepter. Es gibt ja theoretisch viel zu erzählen. Wo wollen wir anfangen?
Ja, es gibt viel zu erzählen. Ich dachte mir, ich klaue mir das einfach als Thema, nachdem ich hier Kai schon als Gast eingeladen habe, weil ich sage das jedes Jahr vor der Tape-Fabrik, ich sage das jedes Jahr nach der Tape-Fabrik, aber für mich ist die Tape-Fabrik quasi jedes Jahr mein Hip-Hop-Moment des Jahres und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das dieses Jahr auch wieder passieren wird. Ich muss dazu sagen, ich war da 2019 das erste Mal, also ist noch nicht so lange her, vor allem weil dann ja Pause war mit Corona. Aber ja, seitdem liebe ich dieses Festival einfach und ich find's krass. Ich verfolge das ja jetzt schon so seit ein paar Wochen, was ihr da immer auf Instagram postet und dieses Jahr kommt ja vor allem auch nochmal ein neues Element dazu bei dem Festival. Es wird ja nicht nur so Live-Gigs geben, sondern es steht da auch so eine Art Convention an. Wenn ich das so richtig gesehen habe. Kai, wie sieht das denn aus? Also ich glaube, 3 Sachen wurden schon angekündigt auf Instagram, ne?
Ja, und es ist absolut nur die Spitze des Eisbergs tatsächlich. Also ja, das Projekt ist ein bisschen eskaliert, sind wir ganz ehrlich. Die grundlegende Idee war, komm, wir machen da so viel Hip-Hop, aber irgendwie schaffen wir es halt nicht in dieser kurzen Zeit, die wir haben, weil wir sind nach wie vor rein nominell ein Eintagesfestival, ne? Und wir schaffen es halt irgendwie nicht, all die ganzen guten Dinge, die stattfinden, im Hip-Hop sauber abzubilden. Vor allem auch irgendwie das, was so an Diskurs und Gesprächen passiert in der Community und wollten die Leute noch mehr zusammenbringen. Also haben wir überlegt, komm, machen wir doch einfach ein Meetup. So für die ganzen Leute, die vielleicht auch am Freitag schon anreisen oder am Samstag ein bisschen früher da sind, so ab mittags dann bis zum eigentlichen Festival. Und dann haben wir die Köpfe zusammengesteckt und irgendwie gute Partner gefunden und mit guten Leuten gesprochen und auf einmal ist da halt wirklich so ein Riesenbaby draus gewachsen. Und ja, jetzt ist es, ja, Convention klingt irgendwie so stark nach Business. Ich intern sag immer, das ist ein Community-Treffen. Auf dem Marketingmaterial steht Meetup drauf, also irgendwo dazwischen findet das statt. Und was passiert da? Es gibt einmal so Panel-Talks, es gibt aber auch Keynotes zu Themen. Die ersten Themen wurden jetzt schon geleakt. Wir haben zum Beispiel Franz Pökler da, der darüber spricht, wie verhält sich Hip-Hop und Nationalsozialismus und irgendwie dieser ganze und die ganzen Neonazi-Anleihen. Wie funktioniert das miteinander? Antisemitismus, großes Thema, darüber werden wir da sprechen. Wird weitere Panels geben. Yelm wird da sein, macht sein Rap-Quiz, also auch ein bisschen was Interaktives. Kommen noch weitere coole Panels dazu. Mit euch, mit der Backspin machen wir natürlich auch was. Das wird auch sehr nice. Wir machen ein bisschen was in Richtung Mental Health. Zudem gibt es halt dann noch Don't Let the Label Label You vor Ort, Future of Battle Rap mit einem Freestyle Battle. Wir haben eine große Community Area, wo Labels vor Ort sein werden. Das kennt man schon, wenn man bei uns war. Man wird sich tätowieren lassen können. Gibt Foodstände. Also es passiert da ganz, ganz viel. Und das jetzt auch schon vor dem Festival. Und das ist das Allergeilste, finde ich zumindest. Das Ganze passiert auf Spendenbasis. Das heißt, auch wenn du einen ziemlich flauen Geldbeutel hast, kannst du da irgendwie Teil von sein und einfach dich aufschlauen und Leute treffen und einen 360-Grad-Blick auf Hip-Hop kriegen. Ja.
Das klingt auf jeden Fall alles sehr, sehr wild. Also vor allem das mit dem Tattoo-Ding, das hat mich jetzt schon ziemlich gehuckt. Also ich werde es mir auf jeden Fall überlegen, ob ich mir da nicht ein für immer Andenken an die Tape-Fabrik stechen lasse. Weil ich glaube, das wird dieses Jahr sehr, sehr, sehr fett. Man muss ja auch sagen, das Line-Up ist dieses Jahr auch krass und ihr habt auch wieder ein Special Act, Secret Headliner, ne?
Ja, Headliner sagen die Leute. Das ist ein Secret Act. Ob der Headliner wird, das werden wir noch feststellen gemeinsam.
Ob er noch das nochmal das Finale richtig die Crowd zum Kochen bringt, ist ja auch dann immer schwierig. Habt ihr euch eigentlich mal so die Frage gestellt, wenn man das alles jetzt natürlich das dicke Line-Up, das was du gerade erzählt hast, Kai, die ganze Sache. Ich stell mir das immer schwierig vor. Man will immer ganz viel. Man macht dann viel und man sagt so, scheiße, war das jetzt nicht doch zu viel? Also so ein Overdose eventuell auch erstens für die Macher, also euch, beziehungsweise ob es nicht vielleicht doch ein Overdose werden könnte, weil du sagst, nominal ein Tagesfestival, ein Overdose für die Gäste, die sich ja auch nicht dreiteilen können, wenn einige Sachen müssen ja oder sind ja quasi oder entwickeln sich so ein bisschen über Kreuz und zur gleichen Zeit, also parallel so ein bisschen was stattfindet. Man versucht das ja gerade die Musiksachen jetzt nicht unbedingt zu sehr parallel stattfinden zu lassen, aber jetzt das Rahmenprogramm an sich, das wird ja auch mal, ist ja auch mal schon eine Herausforderung, so, ne? Man sagt so, man möchte allem irgendwie ein bisschen gerecht werden, aber ja, toi toi toi, ich hoffe, ich gehe davon aus, ihr habt viel Erfahrung mit dem ganzen Kram, dass ihr genau wisst, was ihr da tut. Aber ich habe selber immer so Befürchtungen, wenn man so auf Festivals geht, irgendwie, scheiße, das ist hier zu viel. Wo soll ich als erstes hin? Und das habe ich nicht gesehen und das. Und dann kann es sogar nervig werden für den einen oder anderen. Aber für die große Crowd, denke ich, das wird schon richtig gut.
Ja, voll. Also die Gedanken haben wir natürlich auch, ne? Klar, und Overdose für uns als VeranstalterInnen ist es sowieso, machen wir keine Hehl draus. Das ist alles viel zu viel. Aber wir haben eine gute Crew und werden das schon rocken. Und für die Community, ja, mal schauen, ne? Also als Festival stehst du ja, oder nicht nur als Festival, ich glaube, alle KonzertveranstalterInnen da draußen werden das Problem oder die Herausforderung kennen. Problem klingt immer so groß, dass sich der Gesamtmarkt ja irgendwie so ein bisschen verändert, ne? Und man vielleicht auch so zu normalen Einzelshows oder Festivalshows nicht mehr so viele Leute motivieren kann, wie es vielleicht früher mal der Fall war. Das merkt man auch bei uns auf dem Gelände, ne? Wir kommen irgendwie mal so von 3.500, dann kam Corona, das war ein relativ harter Einschnitt. Dann sind es irgendwie mal weniger Leute geworden. Und wir glauben halt nach wie vor an dieses Konzept vom Ein-Tages-Festival, weil das irgendwie auch so Zugangsschwellen herabsetzt für viele, ne, weil man sich eben nicht irgendwie ein ganzes Wochenende committen muss und dann vielleicht irgendwie auch mal Familien eher oder Familienväter und Mütter die Möglichkeit haben, da auch irgendwie teilzunehmen, ne, oder geht auch mal irgendwie während des Studiums mal fix für ein Wochenende nach Hessen zu fahren, wenn ich vielleicht in Berlin oder Hamburg studiere. Deswegen finden wir das Konzept an sich ganz gut. Klar ist das viel. Aber man hat, oder wir als VeranstalterInnen haben eben auch das Gefühl, dass wir also A, kulturell da mehr bieten wollen, so, also intrinsisch von uns heraus. Auf der anderen Seite, aber vielleicht die Leute auch noch mehr von so einer Festival-Experience erwarten, ne? Also das ist zumindest das, was wir so im Austausch mit der Community immer wieder erleben, dass die Leute halt sagen, boah, das ist so schön, hier anzukommen und die Leute zu treffen und sich dann irgendwie zu unterhalten und gerade so diese ganze dieses ganze Areal, das wir auch in den letzten Jahren immer größer gemacht haben, wo man dann irgendwie auch mal Labels treffen konnte und sich eine aktuelle Vinyl kaufen oder auch mal irgendeine Rarität aus dem Regal ziehen, dass das für die Leute so einen Stellenwert hat, dass wir gedacht haben, da wollen wir einfach mehr machen. Und klar, das ist ein Testballon, aber für so Testballons sind wir auch bekannt. Und dann mal gucken, was draus wird. Ne? Vielleicht merken wir, dass das war es nicht. Dann wird es nächstes Jahr was anderes oder wieder ein bisschen mehr Back to the Roots oder zündet halt voll und die Leute nehmen das gut an. Und gerade sieht es tatsächlich danach aus. Dann ist das vielleicht auch ein Konzept für die Zukunft. We will see. Wir sind auf jeden Fall gespannt und freuen uns auf jeden Fall krass, dass wir das dieses Jahr anbieten können.
Naja, Emma geht ja auf jeden Fall mit einem Tapefabrik-Tattoo wieder nach Hause. Das ist ja schon mal gesetzt. Das,
auf der Stirn.
Auf der Stirn, ja, auf jeden Fall. Meine Mutter dreht durch. Ja, du sagst ja auch gerade die ganze Zeit, ein Tagesfestival, aber man muss ja sagen, also ja, schon irgendwie, aber ihr habt ja auch so wie die letzten 2 Jahre schon Freitag auch noch einen Abend. Also genau genommen ist es ja schon quasi ein Zweitagesfestival, oder nicht?
Ja, naja, also der Freitag ist für uns so im Sprech immer noch das Warm-up. Und jetzt kein klassischer Festivalbestandteil. Ne? Also an dem Freitag ist jetzt nicht das gesamte Festivalgelände geöffnet und es ist wirklich dann ein Konzertabend, wobei der genau genommen auch seit spätestens letztem Jahr definitiv auch als einzelner Festivaltag gezählt werden könnte aufgrund der Größe des Lineups. Das stimmt schon, aber es ist für uns von der Produktion her einfach ein bisschen was anderes. Also der Freitag ist gemessen am Samstag auf jeden Fall der entspanntere Teil. Und deswegen, also für uns ist das ganz klassisch, der Festivalaufwand entsteht am Samstag und nicht am Freitag, was den Freitag auf keinen Fall schmälert. Das ist ein absolut irrer Konzertabend, aber deswegen ein Tagesfestival. Aber ich verstehe auch, wenn Leute sagen, es ist 2 Tage. Also wenn man die gesamte Experience haben möchte, so als Fan, dann sollte man auf jeden Fall freitags schon anreisen. Ja.
Was sind denn so eure Ziele oder so Sachen, wo du sagst, okay, wenn das so und so läuft, dann gehe ich hier happy raus nach dem Wochenende.
Boah, da schlagen mehrere Herzen in meiner Brust. Also als Booker in dem Laden bin ich auf jeden Fall froh, wenn alle Artists vor Ort sein können und das Line-up so durchläuft wie geplant. Man hatte immer wieder mal so Krankheitsausfälle oder so, die sind an so einem Festivaltag dann schon recht stressig, weil man dann auch für Ersatz sorgen möchte. Als Veranstalter, ey, wie jedes Jahr, also wenn die Leute, und damit meine ich alle Artists wie BesucherInnen, gut nach Hause kommen, gutes Gefühl haben, einen guten Tag erlebt haben, Optimalfall vielleicht auch das Wetter ganz geil war, gute Gespräche stattgefunden haben, die Shows irgendwie ordentlich geballert haben, dann ist das ein Win für mich. Also wir sind jetzt keins von den Festivals, dass ich sage, wenn unsere mit XK voll sind, dann war das ein erfolgreicher Tag, sondern wir machen das tatsächlich für die Community.
Ja, ist ja immer das Zauberwort, ne? Community. Und gerade, wenn man es jetzt kein, nicht frech gemeint, dass die Sachen, die auf den Bühnen stattfinden, eher so Rahmenprogramm für die Leute sind, die sich da den ganzen Tag mit anderen Leuten unterhalten. Weil, ich meine, soziales Netzwerk, man ist irgendwie schon in den sozialen Netzwerken miteinander irgendwie doch, man kennt sich nicht, aber trotzdem tauscht man sich irgendwo aus oder lernt sich so in den sozialen Netzwerken kennen. Und dann hat man vielleicht mehr als einmal im Jahr, aber vielleicht bei der Tapefabrik dann, also die Erfahrung habe ich dann auch gemacht, dass ich mit Leuten aus Mittel- und Süddeutschland auf der Tapefabrik getroffen habe und für mich war es dann teilweise so, dass die Bühnenaktivitäten so Rahmenprogramm waren, aber ich habe mich extrem gefreut, mich wirklich mal face-to-face mit Leuten stundenlang auszutauschen bis spät in die Nacht und dann gemeinsam ja ein paar Shows gesehen haben und immer mal wieder ein paar Songs von dem, aber irgendwie war dann doch dieses klassische Community-Ding, was im Hip-Hop ja extrem groß geschrieben werden sollte, ganz weit vorne.
Aber Basis kannst du dieses Jahr nicht mehr so machen, weil du musst ja auf jeden Fall die Yardstage angucken, weil ich da nämlich stehe und die moderiere. Das möchte ich an dem Punkt noch einmal ganz stolz sagen, weil das tatsächlich ein kleiner Traum ist, der von mir in Erfüllung gehen wird da an dem Wochenende. Also Base, kannst dich den ganzen Abend nicht unterhalten mit irgendwelchen Leuten. Das sage ich dir jetzt schon, sonst bin ich dir sauer. Aber Kai, was ist denn so dein persönliches Highlight an dem Wochenende? Ich weiß, du wirst wahrscheinlich sehr viel rumrennen und sehr viel zu tun haben, aber was ist so das, wo du sagst, das ist egal, das schaue ich mir auf jeden Fall trotzdem an.
Deine Moderation, ganz offensichtlich. Also auch da nochmal in aller Öffentlichkeit.
Modus geschaltet hier.
Ja, voll. Wahnsinn, ne? Also immer nochmal in aller Öffentlichkeit ganz herzlich willkommen in der Familie. Freut mich, dass das funktioniert hat. Ich habe das Gefühl, wir sind da sehr, sehr gut vertreten und repräsentiert dieses Jahr. An der Stelle auch Shoutout an Galf und Felina. Großartiges Hosting-Team. Wirklich schwer zu sagen. Also was ich mir auf jeden Fall zumindest für den Moment versuche anzuschauen, ist offensichtlich die Headliner-Show. Die werde ich versuchen zu sehen. Dann haben Jace und Dexter zusammen eine absolut verrückte Platte gemacht, von der ich auch wahnsinniger Fan bin. Das werde ich auch versuchen live zu catchen. Dann haben wir im Kesselhaus dieses Jahr eine ganze Menge jungen, wilden Stuff. Den werde ich mir auch versuchen reinzuziehen. Ich glaube, ich werde versuchen, so bei jedem Set mal so 2-3 Minuten mitzunehmen. Das ist wahrscheinlich dann auch schon so das Maximale der Gefühle. Und dazwischen ist dann eben Arbeit angesagt. Aber so, also Jace und Dexter, muss ich ganz ehrlich sagen, steht bei mir persönlich ganz, ganz hoch im Kurs. Und die Aftershow-Party wird dieses Jahr auch absolut verrückt, weil wir Mel Beats da haben. Das ist für mich so rein Hip-Hop-historisch betrachtet für meinen Werdegang einfach ein Traum, den ich mir da auch erfüllen konnte. Also da wird man mich dann auch auf jeden Fall treffen und ansonsten schauen, wo es die Zeit zulässt.
Ey, das ist ja am Ende des Tages und das ist ja der Ursprung von all dem, etwas, was mehr ist als ein Festival und bei allem Aufwand und allem Wahnsinn, den ihr drumherum betreibt, ja schon sehr viel von und mit der Atmosphäre lebt. So, wenn du da so rübergehst, freust du dich darüber, wenn du sowohl hinter der Bühne als auch vor der Bühne immer wieder bekannte Gesichter siehst? Ist das ein schönes Momentum?
Toll, ja. Das ist, also genau genommen ist das Beste daran. Ich wurde vor kurzem gefragt, wofür man sich diesen Stress eigentlich antut, wenn es irgendwie keine wirtschaftlichen Mehrwerte für uns hat. Und das hat irgendwie jetzt auch nach all der Zeit für uns alle nicht so richtig. Das ist nach wie vor ein Projekt, das irgendwie stark auf Ehrenamt basiert und keine dicken Moneten macht. Aber es ist tatsächlich genau dieser Moment, ne? Diese Community, für die macht man das. Ne? Die Leute, die man da jedes Jahr sieht, die Leute, die neu dazukommen, aber irgendwie auch die schon seit, keine Ahnung, also da haben sich wirklich auch schon Freundschaften gebildet. Ne? Das sind Leute, die man irgendwie mittlerweile seit 10 Jahren kennt, die man nur über dieses Projekt kennengelernt hat, seien es jetzt Artists oder auch Leute in der Community. Das ist einfach super cool, die da wieder zu sehen. Ne? Und auch diesen Umgang der Menschen vor Ort miteinander zu erleben, das ist für mich absolut großartig. So, also das ist so ein Moment, wo mir ganz, ganz klar wird, wofür wir den ganzen Aufwand betreiben. So, und ne? Also wenn dann irgendwie Nico bei uns im Backstage chillt und mit Lackmann spricht und dann sitzt da eine P daneben und dann kommt Galf noch dazu, das ist halt so ein 360-Grad-Moment, Full-Circle-Moment, sagt man, glaube ich, dazu. Und am allergeilsten ist es, wenn du dann so Monate später, wenn sich dann auf einmal so Features auftauchen von Leuten, bei denen du weißt, okay, die haben auf jeden Fall bei uns miteinander gesprochen, auch wenn das vielleicht nicht immer der Ursprung der Tracks ist, aber man merkt auf jeden Fall, dass irgendwie dieses Zusammenkommen sich dann auch raustransportiert in die Musik. Und das ist schon sehr schön. Ja.
Ich merke, du bist auf jeden Fall in einem sehr gut, das Produkt. Tapefabrik, bringst du hier gerade sehr gut an die Personen, die das Ganze, dem Ganzen zuhören. Emma, die Hardfakten, wann?
Achso, ja. Ich dachte, da kommt noch eine Frage.
Ja, warte, da kommt noch mehr. Wann?
7. und 8. Juni.
Wo?
In Wiesbaden.
Gibt's noch Tickets?
Yes, es gibt noch Tickets, sowohl für den Freitag, wobei ich da, glaube ich, gehört habe, dass es auch schon sich ganz gut dem Ende nähert, glaube ich, bei den Freitag-Tickets. Ja, ich glaube, haben wir noch gar nicht gesagt, was genau da ist, oder?
Das wäre nämlich jetzt mein letzter Punkt gewesen. Ich war am Wochenende mit Pimpf ein bisschen unterwegs in den Fußballstadien des Landes. Der macht Pimpf in France und hat mir nebenbei mit Handy und ein bisschen angucken, weil der, geil, das läuft. Das wird voll. Seht zu, dass ihr euch noch ein Ticket kaufen könnt, wenn ihr wollt, für den Freitag. Weil könnte sein, dass sie schneller weg sind, als ihr Pimpf sagen könnt.
Samstag, wann gehen die Türen auf? früher Nachmittag oder diesmal mit dem...
Planst du schon mal die Reise? Oder?
Ja, so ungefähr. Nee, aber Kai hat von vielen Aktivitäten gesprochen, gerade mit dem Convention-Ding, also mit den Panels, die da stattfinden. Kann ich mir gut vorstellen, dass man sagt, ach komm, das ziehen wir noch ein bisschen früher rein, irgendwie, keine Ahnung, 11, 12 gehen schon die Türen auf, vielleicht versucht man da ein bisschen auch was zu machen, auch wenn es immer schwierig ist, dann schon eine große Crowd zu mobilisieren, die vielleicht Lust auf solche Sachen hat. Ist ja auch mal so eine Sache, aber... kann ich mir ganz gut vorstellen, dass man da ja auch gucken muss, dass man ein bisschen in die Breite ziehen muss, weil man viel, sich viel mehr vorgenommen hat.
Ja, wann geht's also los, Kai?
Um 12. Base hat getroffen. Um 12 starten wir mit dem ganzen Meetup-Teil und die Festival-Doors, also zum klassischen Festival-Anteil, die öffnen sehr wahrscheinlich so gegen 16 Uhr, 15.30 Uhr, 16 Uhr, irgendwas in dem Dreh. Das geben wir aber noch bekannt. Da sind wir mit den Planungen noch nicht final.
Okay, das heißt für alle da draußen, erstens Tickets kaufen, zweitens pünktlich da sein, denn es geht schon früher los. Und ich glaube, ich habe im Gefühl, dass gutes Wetter wird. Ich habe gerade so überlegt, ich glaube, letztes Jahr weiß ich, hatten wir richtig krasses Wetter. Und ich glaube, das Jahr davor auch. Also wenn das so weitergeht, dann ja, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr darauf.
Ja, definitiv. Emma ist vor Ort, ihr findet sie auf der Bühne. Ich habe es fest im Kalender eingetragen. Base, was mit dir? Kriegst du deine alten Knochen in Schlachthof nach Wiesbaden?
Krieg ich immer irgendwie bewegt, so, ja, wenn nichts Schönes passiert. Ja, steht eigentlich im Terminkalender, auch wenn ich ja gar keinen Terminkalender besitze und gar keinen Terminkalender pflege. Mein paar Dinge, die ich mir im Kopf merken kann, ist es ein
ich
Teil
weiß,
davon.
Mein Leben wird nicht mehr funktionieren und ein Terminkalender, dazu habe ich mir zu viele Baustellen aufgemacht. Aber ihr da draußen, Leute, Tapefabrik, ne? Falls ihr noch nicht davon gehört habt, ist ein Ort, an dem ihr sein solltet. Und wenn ihr schon davon gehört habt, dann sehen wir uns da, freuen wir uns sehr drauf. Denn, baue ich mir eine schäbige Überleitung, Kai, nehme ich sie an. Denn Kai hat sich ein Thema ausgesucht und er ist ja hier schon die ganze Zeit sehr gut da drin, das Produkt Tapefabrik quasi unter die Leute zu bringen und dafür zu sorgen, dass ihr alle Lust darauf habt. Und trotzdem wird das niemals als Produkt Tapefabrik sehen. Denn er hat sich heute einen Internet-Quote rausgesucht, der genau an diesem Punkt quasi ansetzt. Erzähl mal, welches Thema aus unserem Pool hast du dir mitgenommen?
Es geht um das Thema Kultur. Und zwar um die Bedeutung, was es bedeutet, Kultur zu bewahren. Und es gibt da ein Zitat, das heißt, Kultur zu bewahren bedeutet nicht, diese zu monetarisieren. Was ich zu 1100% unterschreiben würde und mich gleichzeitig frage, weil ich leider keine Quelle für dieses Zitat habe, wer das jemals so in den Kontext gesetzt haben könnte. Bin ich spannend, weil ich finde, Kultur hat überhaupt nichts mit Monetarisierung zu tun. Also Kultur muss nicht Geld machen. Und Kultur bewahren bedeutet für mich eben auch, den kulturellen Kern zu tragen und das im Zweifel auch ohne Entgelt gegen jede Strömung da draußen. Also Kultur ganz klar von Geld abzutrennen.
Dieses Meme oder dieses Quote habe ich im Internet gefunden, wie so oft irgendwie bei Facebook oder Instagram so eine Sachen aufploppen und dann landet sowas ja gerne hier bei uns bei Love and Hate. Ich würde erstmal, wo du fragst, du weißt nicht, wo die Quelle oder was, wo das genau herkommt. Ich würde erstmal behaupten, jemand, der so ein Statement bringt, ist jemand, der die Kultur extrem gut kennt, unabhängig davon, ob jemand, der die Kultur gut kennt, von außen die Kultur betrachtet. Man kann sich auch von außen extrem viel sich schlau machen, was die Hip-Hop-Kultur angeht. Oder man kommt aus der Blase selber. Also man ist irgendwie mit der Kultur aufgewachsen und ist vielleicht auch aktiv, wenn wir jetzt über die vier Elemente sprechen oder was auch immer. Ihr als Festivalbetreiber oder Festivalmacher, ihr seid ja auch Aktivisten so in der Hinsicht. Und hundertprozentig in meinen Augen kann jemand nur so ein Statement bringen, der ja aus der Kultur kommt, also ein Teil dieser Kultur ist, sozusagen, weil da einfach viel mehr dieses Herzblut drin steckt, als zu sagen, von außen betrachtet, ey, das ist ja eine richtig geile Kultur und das und hier kann man die Stellschrauben machen, dann machen wir richtig Asche. Falscher Ansatz. Und ja, Tapefabrik steht ja schon, dass dieses Statement, ja, wie Nico auch schon gesagt hat, passt wie Arsch auf Eimer heute, da du hier bist und wir jetzt viel über die Tapefabrik reden.
Voll. Ich glaube, noch ein sehr wichtiger Punkt bei diesem Thema ist, dass es also natürlich total wichtig ist, die Kultur am Leben zu halten und sich damit nicht irgendwie 3 Rolex zu verdienen. Aber ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, was dann viele irgendwie denken, dass das bedeutet, dass immer alles for free ist. Ich glaube, das ist auch irgendwie trotzdem nochmal wichtig zu sagen, dass natürlich auch trotzdem es ermöglicht sein muss, dass die Leute halbwegs irgendwie fair bezahlt werden, die sich für sowas einsetzen. Und ja, man manchmal vielleicht auch gerade, wenn man mal ein bisschen Kohle übrig hat, dann sagt so, hey, ich supporte dann solche Leute und gebe denen trotzdem ein bisschen Geld. Genau, weil ich glaube, das wird dann auch manchmal ein bisschen verwechselt.
Das ist ja auch völlig legitim. Es ist völlig legitim, mit welcher Kultur auch immer. Wir sind jetzt hier, sprechen über die Hip-Hop-Kultur. Es ist völlig legitim, damit Kohle zu machen und zu gucken, wo kann ich mein Business mit aufbauen. Und wenn mir das so in den Schoß fällt und ich habe irgendein Talent oder vielleicht auch die Leute, wenn man jetzt an viele Rap-Künstler, will ich ja gar nicht sagen, aber viele Rapper und Rapperinnen da draußen denkt, die sagen, ey, ich habe irgendwie, jemand sagt, ich habe das Talent. Easy war jetzt auch nicht unbedingt derjenige, der irgendwie direkt so aus der Popkultur kam, weil er irgendwie aus dem Umfeld kam. Da hat man irgendwie bei einem Drogendealer erkannt, dass er vielleicht doch ganz gut rappen kann und sagt, so kann. Und dann wurde NWA draus. Aber wenn jetzt einer sagt, ey, ich kann gut rappen, habe ich irgendwie rausgefunden, mit Hip-Hop habe ich nichts am Hut, aber irgendwie kann man damit gut Geld machen. So what, sollen sie denn ruhig machen, aber was dann eher wie die Betrachtung oder die Berichterstattung darüber, wenn jetzt irgendwo einer aus monetären Antrieben irgendwie das betreibt, sollte man schon versuchen, die Sache gerade zu biegen. Und da fällt das Scheinwerferlicht denn ja nicht immer so groß auf die Leute wie Kai und die Tapefabrik, sondern eher irgendwelche Modus-Mio-Künstler, die das in der Hinsicht, was Kultur bewahren angeht, gar nicht so verdient hätten oder haben. Nicht so sehr wie andere, die sich den Arsch aufreißen, wie Jungs und Mädels von der Tapefabrik.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt könnte man sich aber auch die Frage stellen, die ich finde, legitim wäre, ob man Kultur nicht an manchen Stellen vielleicht sogar monetarisieren muss, um sie bewahren zu können. Also eine Kultur, ja. Also ich habe da auch persönlich habe ich eine relativ klare Meinung zu, weil wie gesagt, für mich sind das 2 getrennte Welten. Ne? Das eine ist das Kulturelle, das andere ist das Geschäft und da gibt's Schnittmengen, definitiv, aber die müssen nicht Hand in Hand gehen. Und ich persönlich empfinde Kultur an den Stellen auch echter, wo sie meistens, oder wahrhaftiger, wo sie nicht monetarisiert ist, aber das ist meine persönliche Wahrnehmung. Aber vielleicht muss auch müssen manche Kulturen auch im Zuge ihres Wachstums, um überhaupt erstmal, ne, also du kannst Dinge besser bewahren, die schon eine gewisse Größe haben. Wenn eine Kultur eine sehr kleine Blase ist, dann werden sehr wenig Leute Aufwände betreiben, die zu bewahren und die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass sie irgendwann verpufft. Deswegen könnte man die Frage stellen, ne? Also ist vielleicht dieses Monetarisieren und das wirtschaftlich machen an manchen Stellen sogar notwendig, um eine Kultur
überhaupt
erhalten zu können.
Wenn das Geld an den richtigen Stellen vielleicht wieder zurückfließt, also kann man, das will man ja auch nicht, wie will man da Regeln aufstellen, sollte man auch nicht so, ne? Ich denke auch, also es ist ja auch, wie gesagt, ich habe es gesagt, es ist legitim und ich denke auch, dass dieser Hype um vielleicht, der Hype um einige Leute macht natürlich auch aufmerksam, bringt auch Aufmerksamkeit woanders hin, muss man natürlich gucken. Also wie gesagt, das sind auch vielleicht auch so kleine Stellrädchen, die aus dem Journalismus kommen, wo man sagt, da könnte man ansetzen, um so ein bisschen da die Geschicke zu lenken, damit auch eine große Hörerschar oder Fans der Kultur einfach auch auf Dinge stoßen, die man so hätte vielleicht gar nicht wahrgenommen.
Es ist ein total spannendes Thema, weil es so vielschichtig ist und wir hier ja auch aber ganz interessanterweise auch schon von allen Blickwinkeln drauf schauen. Und ich könnte an ich habe so 15 Gedanken jetzt auf einmal. Ich muss mal versuchen, wie sehr ich die jetzt an der Stelle sammeln kann. Ich glaube, der Entscheidende ist ja der, und das gilt ja sowohl für zum Beispiel auch die Künstler der Tapefabrik, genauso wie für das Festival selber, genau wie für die Peripherie drumherum, dass solange du darauf achtest, dass es um die Kultur geht, diese weiteren Schritte ja ganz legitim sind. Ne? Und auch DJ Premier hat in seinem Leben wahrscheinlich den einen oder anderen Euro damit aus der ganzen Welt rausgezogen und hat sich und seine Musik, glaube ich, relativ massiv monetarisiert. Hashtag vielleicht sogar Millionär. Und dem würde man ja niemals seine kulturelle Basis absprechen im Vergleich zu, keine Ahnung, NBA Youngboy, weil er ein junger Trap-Künstler ist, der durch den monetarisierenden Hype aus Streaming-Diensten vielleicht auf einmal eine andere Sichtbarkeit bekommen hat und deshalb viel größer explodiert ist. Deswegen würde ich mich da mal so ein bisschen vorwehren, es per se pauschal mit Plattformen oder Generationen und all diesen Dingen zu verbinden. Natürlich ist aber ältere Generationen vielleicht, gerade wenn sie auf der Konsumerseite war, anders damit sozialisiert. Und dann ist es wiederum aber eine spannende Herausforderung. Kai, das ist eigentlich eine offene Frage mal an dich für die nächste Runde, wie sehr man denn darauf achtet, dass man das hält, weil du auf der einen Seite ja natürlich das leben lassen musst. Du hast ja selber gesagt, vielleicht auch Räume monetarisiert, um Räume zu schaffen. Auf der anderen Seite aber auch fair zahlen muss, damit Künstler auch davon leben können, wenn sie dann da hinkommen. Ist schon ein Eiertanz wahrscheinlich, den man auch als Festival da selber vor der Brust hat, ne?
Ja, 100%. Das schließt halt zu 100% an dem an, was Emma gesagt hat. Ne? Man muss halt immer schauen, dass die Leute davon leben können. Und ich glaube, alle Artists, die bei uns spielen und wahrscheinlich auch irgendwie alle Partner und Partnerinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, die wissen schon, dass das ein Projekt ist, das für die Kultur ist. Und weil es eben für die Kultur ist und wir vielleicht auch bestimmte Partnerschaften deswegen nicht eingehen können oder anders nicht eingehen wollen, weil wir glauben, es wäre nicht kredibil oder würde nicht zu den Werten passen, die wir vertreten, sind wir natürlich auch wirtschaftlich ein Stück weit eingeschränkt. Gleichzeitig versuchen wir aber dafür zu sorgen, dass egal wie klein ein Act ist, der bei uns spielt, niemand drauf zahlt auf seine Shows. Und genauso wie das unten eben vor uns ein Cap gibt, dass wir sagen, ne, also unter Summe X kann hier bei uns niemand spielen, weil das wäre einfach kein menschlicher Deal. Genauso funktioniert das eben nach oben. Ne? Also offensichtlich kann jetzt niemand bei uns im Line-Up 30% des Gesamtgagenbudgets an einem Abend verdienen. Das funktioniert für uns halt einfach nicht. Und das sind so die Leitplanken, die wir uns irgendwie gesetzt haben, um da halbwegs cool durchzukommen. Funktioniert das jedes Jahr gut? Nö. Sorgt das an manchen Stellen bei manchen Artists dann und wann auch mal für Frust? Ganz sicher sogar. Auch nachvollziehbar. Aber bis jetzt haben wir da irgendwie immer einen coolen Mittelweg gefunden. So, und das ist, ich glaube, darauf kommt es an, ne? Dieses Commitment zur Kultur und zu verstehen, was da passiert und warum dieses Festival halt einfach anders aufgestellt ist als andere Festivals, die große Getränkemarken als Sponsoren haben oder so. Das ist einfach, das ist wichtig zu verstehen für absolut alle, die mit dem Festival zu tun haben. Und auf der Basis funktioniert es aber ganz gut.
Du hast, ja genau, das ist, was du gesagt hast, für alle, die mit dem Festival zu tun haben, dazu gehören denn ja eben auch die Artists, die auf der Bühne stehen und die eben auch das Commitment zur Kultur haben. Und genau da findet man sich denn ja auch wieder, wo man sagt so, normalerweise, jetzt kannst nicht jetzt große Rechenbeispiele aufstellen, man sagt so, aber ich habe Bock auf die Tape-Fabrik, ich verstehe diese Attitude dahinter, eigentlich nehme ich so und so Summe X eigentlich für meine Shows, aber bei der Tape-Fabrik, nein, ich möchte nicht umsonst auftreten, aber bumm, ich bin bei euch, auch wenn das unter meinem normalen Budget ist, was ich eigentlich bekomme, weil die einfach Bock drauf haben und genau verstehen, warum die Tape-Fabrik die Tape-Fabrik ist und warum die Kultur, ja, ihr ja auch ein Teil davon seid, die Kultur eben auch zu bewahren, wenn wir wieder bei dem Statement sind, über das wir gerade gesprochen haben.
Es gibt ja auch einfach genug Beispiele, die dazu führen, dass diese Grenzen ja auch immer wieder verschwimmen, ne? Festival wie Musikfestivals, die auch zur Konkurrenz gehören, die wachsen, die größer werden. Da wird Monetarisierung von Kultur ja automatisch ein Thema. Und dann die Frage, wie sehr kriegst du es geschützt? Und wie sehr interessiert die breite Masse das, was du als Kultur darin schützen möchtest? Und dann andersrum, wie verantwortungsvoll gehst du mit dem um, was du aufbaust, um es danach dann vielleicht auch davor zu schützen, dass es eben ausverkauft wird? Oder wie weit lässt du Brands in deine Welt hinein, dass es für dich akzeptabel ist und an welcher Stelle sind sie vielleicht auch genau dazu da, um das Ganze zu erhalten, ohne dass es das vielleicht sonst nicht geben würde. Ne? Also ich denke auch gerne an so meine Erfahrung mit Red Bull und der Breakdance-Szene in den letzten Jahren immer wieder, die ja schon dafür sorgen, dass da große Räume entstehen weltweit und eine Connection und eine ganze Szene davon ja sehr stark partizipiert, sodass ich das Gefühl habe, gibt es bestimmt genügend Töne und Farben dazwischen. Ja? Und da spreche ich jetzt nicht pauschal für eine ganze Szene, aber dass es schon ein gewisses Selbstverständnis mittlerweile gibt, dass das zusammen miteinander funktioniert. Ist das Ausverkauf, ist das Monetarisierung oder wird da gemeinsam versucht, kultureller Raum zu verschaffen und wie weit schwenkt da der Pendel? Und diese Frage stellt man sich, glaube ich, auf oder muss man sich auf allen Seiten stellen, damit es am Ende gut wird. So. Und das führt dann vielleicht auch mal dazu, dass ein Künstler ein bisschen weniger nimmt, wie du schon gesagt hast, Base, einfach um das Kulturgut zu erhalten oder es einfach nur für die Sache macht. Für die Kultur, for the culture. Was am Ende des Tages, glaube ich, der wichtigste Bemessungsgrad ist. Und wenn dann aber die beiden Parteien der Meinung sind, du kannst trotzdem 1 Million Euro hier verdienen, ist es, muss man nochmal beobachten, wie viel das für die Culture ist und wie viel für den.
Ist ja auch immer was für ein Mehrwert, nicht nur an Musik so, ne? Also ist ja auch so, wie repräsentiert vielleicht der Künstler auch denn vielleicht vor Ort, jetzt nicht einfach nur der Tape-Fabrik zuliebe, sondern einfach, weil auch der Künstler auf der Bühne nicht nur einfach seine Show runterdudelt, runterspult, sondern man auch merkt, dass er ein Teil der Kultur dann ist. So, also ihr wisst, was ich meine, so, dass es da wirklich eine Verbindung zu dem Festival gibt und man hat nicht nur Künstler XY einfach eingekauft, weil er einfach ein guter Rapper oder was auch immer ist, weil es einfach passt zu dem Festival. Und natürlich, umso größer das Festival, umso mehr geht das denn da vielleicht auseinander, ne? Wenn das Festival XY irgendwie Summe X zur Verfügung hat, sagt, ja, was, wie kriegen wir hier das gefüllt? Aber ich glaube, in dem Rahmen bewegt sich die Tape-Fabrik eben noch so, wo man sagt, dass man den Leuten, die zu Besuch kommen auch und auf der Bühne stehen, irgendwie so ein Gefühl vermitteln, das ist wirklich Kultur pur.
Hast du, Kai, hast du keine Angst?
Ich glaube...
Ja, mach du erstmal, ich habe eine Frage, aber mach erstmal.
Ich glaube, dass man Kultur auch immer sehr gut an Werten erkennen kann. So, ne? Also ich glaube, wenn du Kulturveranstaltungen hast oder auch Partner oder Künstler, und die einen Mehrwert für Kultur mitbringen können, erzeugen oder vielleicht sogar schon haben, haben die meistens auch einen sehr klaren Wertekompass. Und ich glaube, das ist einfach ein Zusammenspiel, das es dann irgendwie ausmacht. Ne? Also ich zum Beispiel würde mir wünschen, und da will ich jetzt kein Fingerpointing machen, aber gerade so mit Blick auf die größeren Festivals, die ja teilweise auch einer klaren kulturellen Zuordnung entsprungen sind. Und das bezieht jetzt nicht nur auf Hip-Hop, sondern es gibt auch genügend Rock-Festivals oder Heavy-Festivals, was auch immer, die in Deutschland, in Europa über die Jahre gewachsen sind, dass man sich stärker an Werten orientieren würde, auch gerade in der Zusammenarbeit mit Partnern, vielleicht auch mit Künstlern, KünstlerInnen, weil es das einfach für mich persönlich glaubwürdiger macht. Ne? Also, dass ich habe einfach manchmal das Gefühl, dass man häufig schon sehr bereit ist, sehr große Kompromisse einzugehen, wenn es darum geht, so ein Festival oder ein Konzertabend oder auch eine Tournee oder die Produktion von einem Album in irgendeiner Form wirtschaftlich zu machen. Und dann gibt es halt in Europa, auf der Welt, eine Handvoll große Brands, die sich in bestimmten Segmenten bewegen und da Partnerschaften anbieten für teilweise wirklich spannend dotierte Verträge. Und dann frage ich mich aber häufig halt auch, na, also manchmal sind das moralisch auch nicht die allerbesten Unternehmen und Partner. Und da frage ich mich dann, na, ist das wirklich cool, aus kulturellen Perspektiven zu sagen, naja, diesen Kompromiss geht man jetzt ein und man geht diese Partnerschaft vielleicht doch ein oder arbeitet jetzt doch mit diesem Artist zusammen, obwohl man eigentlich einen Wertekompass hätte, der einen verpflichten würde, Dinge anders zu handhaben. Das ist so das ist persönliche Note. Das würde ich mir wünschen. Ich glaube, das gelingt uns ganz okayisch bei unserem kleinen Projekt. Und es gibt natürlich Projekte, die viel größeren Finanzdruck haben und offensichtlich viel größer sind als wir, bei denen es vielleicht schwerer ist, das zu vereinbaren. Aber ich würde mir wünschen, dass man da einfach für die Kultur und für die Glaubwürdigkeit der Kultur auf 2024 ein bisschen wieder mehr Augenmerk drauf legt. Ja.
Punkt. Ich glaube, das ist ein wunderbarer Moment, um es eigentlich fast zuzumachen, weil du das, was ich fragen wollte, im Prinzip schon mit beantwortet hast. Hast du manchmal Angst, denn ich mache so, und das ist ein bisschen eine traurige Frage, trotzdem will ich es ja immer haben, weil hast du manchmal Angst davor, dass unter diesem wirtschaftlichen Druck dann die Tape-Fabrik eventuell auch auch mal scheitern kann? Oder hast du so ein Vertrauen in Kultur und Produkt, Entschuldigung, wenn ich wieder Produkt sage, dass es immer wieder Lösungen geben wird, diesen kulturellen Raum zu erhalten? So, was sind so deine Erfahrungswerte?
Die Angst ist bei uns absolut real, weil wir das ganze Thema natürlich auch schon durchgemacht haben. Ne? Also wir wissen, wie es ist, wenn so eine Veranstaltung irgendwann nicht mehr funktioniert. Und das ist kein schönes Erlebnis, weil man natürlich sehr viel Herzblut investiert und dann irgendwie zu sehen, dass all die guten Gedanken, die man hatte, dann am Ende so am schnöden Mammon doch scheitern, ist halt schon richtig blöde Situation. Kann man nicht drum rumreden. Deswegen ja, klar, die Ängste haben wir auch, sind mittlerweile aber auch smart genug geworden über die vielen Jahre, die wir jetzt gemeinsam auch als Team schon durchgemacht haben, dass ich glaube, dass es die Tape-Fabrik in irgendeiner Form wahrscheinlich immer geben wird. Selbst wenn es irgendwann wirtschaftlich mal nicht mehr funktionieren sollte, in diesem Ausmaß, an diesem Ort, vielleicht ist irgendwann Wiesbaden nicht mehr der richtige Standort, weil die Community sich verändert, vielleicht ist Untergrundrap irgendwann ein Ding, das die Community nicht mehr so sehr interessiert, oder die Community wird halt einfach immer kleiner, auch das kann passieren, dann würden wir es wahrscheinlich anders machen, in einem anderen Rahmen und trotzdem noch irgendwas stattfinden lassen, weil uns die Kultur eben wichtig ist. Aber ja, also klar, kann passieren, planen wir jetzt gerade nicht mit, aber denkbar ist es, und wenn der Moment gekommen ist, ist der Moment gekommen, dann bleibt der gesamten Community eine ganze Büchse voller guten Erinnerungen im besten Fall, und wir machen was Neues oder lassen andere Leute mal was Neues machen. Ne? Also Tape-Fabrik ist ja jetzt irgendwie, kann ja vielleicht auch mal da draußen jemanden inspirieren, und es gibt ganz viele kleine, coole Jams und Konzertreihen und also nicht, dass wir die jetzt inspiriert hätten, aber zum Beispiel, wenn man nach Berlin schaut und guckt, was da mit Unreleased passiert, hell yeah, das ist doch, also schöner kann es doch gar nicht werden. Das sind genau diese Events, die es einfach wieder viel mehr braucht, die eine krasse eigene Energie mitbringen und eine gute Idee haben. Also ich glaube, kulturell unseren Beitrag, da haben wir unseren Teil, glaube ich, schon geleistet, und uns wird es in irgendeiner Form irgendwie immer geben. Und ja, das reicht eigentlich als Motivation und macht die Angst dann irgendwie gar nicht mehr so groß.
Das Schöne daran ist, das ist ja am Ende des Tages über einen gewissen Zeitraum größer als das Problem da drin steckt und oder das darin stecken kann, die Risiken. Und genau wie du es sagst, dadurch, dass es vielleicht auch ein bisschen mehr ist als einfach nur ein Festival, sondern dass es selbst für mich, der nicht so oft dabei gewesen ist, aber schon klar diesen Vibe versprüht, dass du merkst, da kommen Leute zusammen, weil sie zusammenkommen wollen. Dann macht man auch möglich, dass man zusammenkommt. So. Und ich hoffe das Beste, und ich wünsche das Beste, und ich drücke die Daumen, dass es alles nur nach oben geht und dass es am 12. auch eine Durchfinanzierung, Kommerzialisierung des Festivals gibt, um den kleinen Ansatz von vorhin mit aufzunehmen, die genau in dem Rahmen sein muss, damit das Ganze weiterleben kann. Denn ich bin der festen Ansicht, und das ist auch ein bisschen, habe ich jetzt mich nicht groß ausgeführt hier in dem Raum, aber weil es ja auch ein Teil meiner Felder ist, auf denen ich unterwegs bin, dass vor allem der Schutz der Kultur und damit auch das auf Augenhöhe sprechen mit Kultur der Schlüssel dafür ist, um dafür zu sorgen, dass eben diese Räume erhalten werden und auch die Werte erhalten werden. Und das macht ihr bei der Tape-Fabrik, glaube ich, schon ganz gut. So, da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann bleibt am Ende bestimmt auch irgendwie sowas wie, wenn es irgendwann vorbei ist, dann erinnert man sich trotzdem, und dann gibt es einen Nachruf, und den spricht bei uns meistens Boogie Down Bass.
Das war schon wieder einer deiner berühmten Überleitungen. Ich habe es fast verpasst.
Quasi, ich bin Segelflug so reingeflogen auf dein Thema. Ich lande so langsam.
Einmal kurz nicht aufgepasst, zack, direkt die Ausfahrt verpasst mit der Überleitung.
Skandal.
Nachruf ist ein leider trauriges Thema. Denn leider sind ein paar Hip-Hop-Aktivisten in aus Übersee, auch über die muss man sprechen, weil da begann die ganze Hip-Hop-Kultur von uns gegangen. Und wir hatten jetzt einige Sendungen nicht mehr gemacht, aber wir hatten immer da und hatte das jetzt mal reingebracht. Und ich finde es eigentlich manchmal ganz spannend, ist das falsche Wort, aber ganz wichtig, einfach mal über die eine oder andere Person zu sprechen, die dann vielleicht nicht mehr da ist, von uns gegangen. Und in den letzten Wochen war es leider ganz schön viel. Natürlich, wir werden alle ein bisschen älter, die Kultur wird älter, und ja, leider Gottes, so wie sie ist, wir sind nicht unsterblich. Und ja, ein paar traurige Momente. Ed Piskor zum Beispiel ist ein amerikanischer Zeichner, Comiczeichner. So viele kennen ihn vielleicht gar nicht, aber wer vielleicht die Hip-Hop Family Tree Buchreihe oder Comicbuchreihe kennt und weiß, ey, wer ist der Typ hinter diesem Comicbuch, dann stößt man ganz schnell auf den Namen Ed Piskor, der das Ganze im Prinzip in allen Facetten, und wenn es auch der Text war und viele teilen sich das ja, also irgendwie die groben Zeichnungen, die Kolorierung, die Texte und was auch immer, aber er hat das Buch Hip-Hop Family Tree von vorn bis hinten durchproduziert quasi, was vor ein paar Jahren auf den Markt gekommen ist. Erst als, ich glaube, als digitales Buch und dann ist es doch in den Druck gegangen vor ein paar Jahren. Hip-Hop Family Tree auf jeden Fall gibt keinen schöneren Nachlass, nenne ich das mal. Ist leider ein bisschen was Unschönes passiert. Das will ich hier gar nicht so aufdröseln, warum Ed Piskor gar nicht mehr da ist. Weil er wurde des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt. Und das lasse ich auch einfach mal so einen Raum stehen. Also jeder, der sich dafür interessiert, gerne mal lesen. Weil das die letzten Worte, die er als Abschiedsbrief bei Facebook hinterlassen hat, was sehr traurig war, um dann den Freitod zu wählen, weil er mit der Situation nicht klarkam, ist schon traurig genug. Aber die Hip-Hop-Community auf jeden Fall hat einen guten Menschen verloren. Gerade wenn man diese Buchreihe, und da sind wir vielleicht so eine Quersumme zur Tapefabrik, ohne da jetzt irgendwie nicht doof drüber zu reden, aber jemand, der so Hip-Hop Family Tree diese Buchreihe macht, also erfunden hat oder gezeichnet hat, da so viel Herzblut drin steckt, da geht's gar nicht, da kann man gar nicht anders drüber reden, als zu sagen, dieser Typ ist bzw. war Hip-Hop pur, so wie die Leute der Tapefabrik, ob die Besucher Ades und die Macher drumherum auch Hip-Hop pur sind und schmerzen umso mehr. Natürlich ist jedes Menschenleben, was von uns geht, und ist immer scheiße, aber wenn man aus der Kultur kommt, dann interessiert man sich dafür mehr. Und ja, Ed Piskor, einer von drei Personen, die leider in letzter Zeit von uns gegangen sind, nicht schön. Und Paul Nice, ich weiß nicht, ob einer von euch Paul Nice zum Beispiel kennt, ist ein Producer aus Nordamerika, beziehungsweise ein Plattensammler. Und für viele, wenn wir jetzt auf der Tapefabrik wären und wir hätten da wieder so ein Beatmaker oder Producer-Event, man würde die ganzen jungen Artists und älteren Artists nach Paul Nice fragen. Ich würde mal einfach behaupten, fast jeder wird Paul Nice kennen, weil er hat so ein Beat-Drum-Libraries auf den Markt gebracht über Jahre. Richtig gute Dinger, wo sich mit Sicherheit Hunderttausende, wollte ich fast sagen, aber ein Großteil, ich ja selber auch, wir bedienen uns da als Beatmaker viel seiner Drum-Libraries, und da hat man dann auch wie so einen Bezug zu. Paul Nice, gerade mal 41, Hintergründe kenne ich jetzt gar nicht, aber es ist schade, immer wieder schade drum, dass solche Leute dann irgendwie, auch wenn man gar keinen großen Bezug hat, eher zu der Kunst, die sie hinterlassen haben, blöd ist, wenn das heißt so, oh, der ist nicht mehr da. Wollte jetzt gar nicht so viel quatschen, aber wir reden gleich noch über die dritte Person.
Ja, dann mach doch mal. Also ehrlicherweise, mach es einer Runde. Weil ich glaube, das ist dann.
Mache ich sie fest. Patty Astor, denn die Begrifflichkeit oder den Film Wildstyle kennt ihr alle. Und wer den Film vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, da geht es ja um eine Journalistin, die so eine blondierte Journalistin, die in die Welt des Hip-Hops eintaucht. Das ist so der rote Faden des Films, und gespielt halt von Patty Astor. Richtig gut. Und sie war auch nicht einfach nur eine Schauspielerin, sondern sie war auch in den 80er Jahren so fest verwurzelt mit Hip-Hop-Kultur und hat dann irgendwann auch eine Kunstgalerie, die auch so nicht Schwerpunkt, aber die auch immer wieder, wenn man es mit Graffiti und Hip-Hop in Verbindung brachte, gegründet und auch bis zum Schluss quasi auch eine Person des Hip-Hops war auf ihre Art und Weise. Ich habe jetzt extra gesagt, nicht des öffentlichen Lebens, weil viele Hip-Hop, also ich bin eh kein großer Fan zu sagen, Hip-Hop ist so langsam in der Gesellschaft angekommen. Ich finde es viel wichtiger, wie breit die Kultur in der Hip-Hop-Kultur wird, also nicht in der Gesellschaft, weil das die meisten bis heute ja gar nicht wirklich interessiert. Da finde ich viel wichtiger, wie sich die Hip-Hop-Kultur ineinander verbindet und immer fester wird.
Schön, ja, und, schön gesagt. Schön gesagt.
Patty Astor war halt eine davon. Ne? Also die Dichte, dann, wenn man sagt, so irgendwie, was nützt uns das ganze Volumen der Hip-Hop-Kultur, wenn die Dichte nicht stimmt, wenn wir jetzt physikalisch werden wollen. Und dann lieber eine kleine Kultur mit extrem hoher Dichte. Habe ich persönlich viel mehr von. Ich glaube, alle, die aus der Kultur kommen, sich mehr in der Kultur bewegen und nicht nur einen Blick von außen nach innen wagen, würden das wahrscheinlich genauso sehen, dass die Dichte viel wichtiger ist als das Volumen, was diese Kultur ausmacht. Jemand, der nur Kohle damit machen will, da sind wir wieder bei den ganzen Themen, die wir gerade eben hatten, glaube ich, scheißen drauf. Kai, du sagst selber Herzblut, du machst das aus Liebe zur Kultur. Ja, so viele, ich glaube auch nicht, dass so ein Beat-Nerd wie Paul Nice stundenlang, nächtelang, ohne Schlaf irgendwie Beats zusammenschraubt für die Kultur, für die Beatmaker-Community quasi Sachen macht und ohne zu wissen, was kommt da wirklich bei rum. Also ich glaube nicht, Paul Nice wird damit ein bisschen Kohle gemacht haben und immer wieder Geld in seine Projekte gesteckt haben. Aber auch bei solchen Personen oder Ed Piskor, der sehr, sehr viel Zeit und Jahre in diese Bücher gesteckt hat, Patty Astor auch mit ihrer Galerie, da merkt man das an allen Ecken und Kanten halt. Viel Herzblut.
Viel Herzblut. Und in dieser Folge hier heute eine herrliche Einigkeit? Einigkeit, das ist das Wort, das ich suche. Über den Grundtenor dabei.
Wo ist der Hate?
Ja, genau. Ich versuche jetzt keine große Brücke zu bauen, damit du was zu den drei Todesfällen sagst. Denn ich finde, ehrlicherweise, du hast alles dazu gesagt. Base, Ruhe und Frieden. Und da gibt es in jedem auf jeden Fall noch einen anderen Blickwinkel, auf den ihr da draußen noch mal schauen könnt, wenn ihr wollt. Du bist jetzt, Kai, jemand, den ich jetzt an meine Seite holen kann, was ich sonst nicht so oft mache. Aber da wir noch so länger keine Gäste hatten, ist das ganz schön. Emma und Base müssen sich gegenseitig immer Hausaufgaben aufgeben. Und die müssen sie dann gegenseitig, also sind Songs, dann müssen sie die bewerten. Vielleicht können wir uns ja heute mal gemeinsam angucken, wie zufrieden du mit der Bewertung der Menschen, der beiden bist, was sie dazu gesagt haben. Wir geben heute vielleicht mal Schulnoten. Vielleicht lassen wir das auch sein, aber so nach dem Motto, nee, Emma, mit der Argumentation lasse ich dich da nicht raus aus der Sache. Fangen wir mal andersrum an. Base, was war deine Hausaufgabe und wie lief's?
Boah, lief ganz gut, ne? Emma hat mir einen Song aus dem Producer-Album, aus dem Gerda, das pinkfarbene Gerda-Producer-Album. Gerda ist ja so ein Kollektiv, so ein Zusammenschluss aus Seed, glaube ich, aus Musikern aus der Seed-Kombo, aus der Seed, ja, von Seed und aus dem Umkreis Beatmakern, die für Materia, glaube ich, Beats bauen. Da ist so ein Projekt entstanden, was Gerda heißt. Die haben sich ganz viele Deutsch-Rap-Artists ins Boot geholt, unter anderem eben She-Raw und Eden. Da ist der Song King draus entstanden, den Emma mir nahegelegt hat, den ich mir einverleibt habe. Gut gerappt, guter Beat. Also der Beat richtig ist nicht so. Ich bin ja selber Beatmaker, Beatproducer. Ich wäre jetzt nicht meine ganze Herangehensweise, wie so der Beat klingt und alles. Ich habe einen anderen Flavor, aber kann das gut verorten. Richtig gute Produktion, so eine gewisse Rotzigkeit. Einer der wenigen Songs, die so ein bisschen klassischer in diesem Boom-Bap-Kosmos hindriften. Das Album ist das schon so ein recht modern teilweise. Ich kann mit dem, ist so ein typischer Battletext, ne? So ein typisches Representer, ich bin geil, du bist scheiße Ding. Also mir fehlt dann bei vielen Songs Beat passt zu dem, wie sie rappen und was sie rappen. Aber mir fehlt so ein bisschen die Tiefe einfach so. Und dann muss nicht jeder Song, ja, wir sind wieder dabei, nicht jeder Song muss eine Message haben, doch hat er ja. Ich bin geil, du bist scheiße, aber der Conscious fehlt mir so ein bisschen. Muss ja auch nicht sein. Aber geht mir nicht ganz so rein, sage ich jetzt mal so. Obwohl der Beat ist schon einer der wenigen. Es gibt, glaube ich, auf dem Album 9 Tracks, glaube ich, Emma. Oder 10.
Ja, ich glaube 9 oder 10. Ich weiß gerade auch
und
nicht.
Ich kann es wiederholen. Ich glaube so anderthalb Songs insgesamt. So oder zwei Songs, die ich eigentlich stark finde für mich so ein bisschen. Letzten beiden.
Das ist schon eine größere Quote, als ich erwartet hätte. Ja. Kai, was sagst du zu Base? Also, mehr Offenheit fürs Thema? oder gut argumentiert. Wie stehst du zu Gerda?
Ach, ich finde Gerda großartig. Ich finde auch die ganze Platte großartig. Und für mich ist das, was auf der Platte passiert, so ein ziemlich schönes Beispiel, wie man Rap und Hip-Hop in seinen Wurzeln irgendwie nehmen kann und einfach modern und geil machen kann. Ne? Also irgendwie so das, was irgendwo auch ein Funkvater Frank die letzten Jahre mit Kimo gemacht hat, oder jetzt auch dann Dexter mit Jace zusammen oder hier eben Gerda. Das sind für mich alle sehr, sehr positive Beispiele, wie es gut funktionieren kann, ohne dass ich das Gefühl habe, dass es irgendwie an dem Kern der Sache vorbeigeht. Aber ich will Baser gar nicht seine subjektive Auffassung absprechen. Das kann durchaus so sein. So.
Ich hab's gewusst. Base, ich sag dir, also dieses Ding ist wie gemacht dafür, um dich musikalische neue Welten hinzunehmen.
Das Ganze, ich habe auch nicht gesagt, dass das Album schlecht ist, aber es ist halt so.
Ist Griselda auf
Deutsch. Ich habe schon halt einen sehr, sehr eng gestrickten, vielleicht weil ich selber auch Musik mache, für mich ein recht.
Einen sehr eng gestrickten Horizont, das sagst du, wie es ist.
Genau.
Und genau dafür lieben und schätzen wir dich.
Darf ich da mal reingrätschen und direkt zu meiner Hausaufgabe übergehen? Also, pass auf. Ich hatte DJ Premier featuring Snoop Dogg den Song Can You Dig That? Und also, Bass, es ist ein schöner Song, aber du kannst doch jetzt nicht über den Gerda-Song sagen, das ist dir zu wenig Message, und mir dann so einen Song geben. Weil, Entschuldigung, um was geht's denn da?
Genau das Gleiche würdest du jetzt ja auch sagen.
Um Kiffen und nix. Also, es ist. Hä? Da ist ja auch keine Consciousness dabei, oder?
Habe ich nie behauptet.
Ja, okay.
So, also.
Also, weil ansonsten. Deswegen, ich finde, es ist halt immer so ein schwieriger Kritikpunkt zu sagen, so, okay, da ist keine Consciousness dabei, weil. Ey, Songs können auch ohne eine tiefe Message geil sein, finde ich. Also. Ich bin ein großer Fan von Songs mit tiefer Message, aber dann auch auf so richtig viel Emotionen und Message. Aber ich finde es auch voll okay, wenn man das nicht hat. So, man kann nicht jeden Song mit Message füllen. So, das ist irgendwann
sagen wir,
auch
sagen too wir mal much. So. Sagen wir mal so, wir haben ja noch ein bisschen Luft nach hinten, ne? Nein. Nein, natürlich muss nicht jeder Song mit Message sein. Das ist ja letzten Endes das berühmte Abholen, so, ne? Also entweder catcht mich der Song oder nicht. Und mich catchen auch ganz viele Songs. Mich catcht jetzt der Inhalt von dem Snoop und Primo Song jetzt auch nur teilweise. Aber die Art und, also wenn ich jetzt verschiedene Faktoren, jetzt gar nicht mal, jetzt, wir trennen das nur einmal, der Beat ist cool, aber die Rappen haben einen komischen Inhalt. Ich denke, man muss so ein bisschen das so ein bisschen noch aufdröseln, so die Art und Weise, wie zum Beispiel, ne? Wenn man sagt, so, man hat so einen Flavor so an Rap-Stilen, man hat so ein bisschen sagt, der Rap-Stil, ich finde es total spannend, zum Beispiel wie, was er da sagt, lasse ich mal außen vor, aber wie Snoop zum Beispiel über diesen Song rappt, also die Art und Weise,
finde,
wie er
rappt,
wie diese, Gelassenheit, diese Gelassenheit,
ja,
ne? Diese Gelassenheit, die da drin steckt, ne? Und bei dem Song King ist auch super gerappt, also echt gute Performance am Mic in meinen Augen, so. Aber sie catchen mich aber eben nicht. Also man kann ja trotzdem nicht Tiefe, aber wenn einfach nur zu sagen, ihr seid scheiße und wir sind die Geilsten, fehlt trotzdem noch so ein bisschen mehr. Warum? Erklär mir mal, warum ihr jetzt geiler seid als die anderen. Einfach nur so hin. Das kann ja jeder, also das sagt ihr so, Leute, das kann jeder sagen. So. Also da muss nicht conscious sein, man kann auch Battle und Rotzfrechen mit, da geht's dann eher so, wenn du so einen klassischen Battle-Texte hast, in der Hinsicht wie die beiden, macht man das ja daran fest, wie gut sind die Metaphern sozusagen. Ne? Also man an den Metaphern macht man fest, wie sehr man den Status sich erlauben kann, ich bin hier geiler als du, weil diese Vergleiche mit diesen Wortspielen so. Und das war mir nicht ausreichend genug. Das kann so platt sein. Ne? So gibt es tausend andere Beispiele, wo man sagt so, okay, das könnte euer Lehrmeister sein, Metaphern, aber Geschmackssache.
Ja, okay.
Jede Metapher holt einen anders ab.
Mhm. Okay, also ich muss tatsächlich sagen, zu meiner Hausaufgabe, mir ging es, glaube ich, ähnlich, also ich fand den Song ganz, ganz nice. Also der Beat ist cool und ich finde Snoop.
Jetzt ruder nicht so diplomatisch
gut.
Zurück.
Nein, nein, nein.
Du
passt,
bist so mit beiden
passt.
Waffen so schräg
ja,
nach vorne
ja, weil
hier
ich
reingelaufen
die, weil
in die
ich,
alle.
Ja, ich wollte auch gar nicht so sehr diesen Song so negativ bewerten, also meine Hausaufgabe. Ich wollte nur auf Bass-Argumentationen gehen, weil, also ich muss sagen, ich fand meine Hausaufgabe cool. Sie hat mir tatsächlich auch jetzt nicht so super viel mitgegeben. So, es war ein nicer Song, der so ein bisschen vor sich hindüdelt, eben halt auch aus dem Grund, dass es halt, ja, so, ne, es geht halt um nicht wirklich irgendwas. So, geht ein bisschen ums Kiffen und ein bisschen so um Chillen und so. Und es ist ja auch voll okay. Aber ja, deswegen dachte ich mir, so Bass hat mir hier doch genauso einen Text gegeben. Aber da, ja, mehr wollte ich da jetzt gar nicht. Also ich wollte jetzt gar nicht so den meinen Hausaufgaben-Song zunichte machen, weil der hat mir, grundsätzlich Spaß gemacht. Ja. Nee, der hat mir grundsätzlich schon Spaß gemacht. Der hat auf jeden Fall einen nicen Vibe geliefert. Das muss man schon sagen.
Ich finde es aber am Ende ganz interessant, dass so ein Klassiker bei dir ankommt und aus der Kombination, das ist in meinen Augen ein Sure-Shot und andersrum, dass wir ist und du weißt, mit wie viel Liebe ich das meinen Bass, dass selbst bei dir wir es schaffen mit Gerda, worauf sich im Moment, glaube ich, jeder aus einer dann doch recht großen Bubble, die so auch generationenübergreifend ist oder auch ein bisschen Genre, Subgenre-übergreifend ist, alle darauf einigen können, wie cool das Ganze ist, dass selbst das bei dir so ein bisschen Anklang findet und du das nicht per se komplett aus dem Bild schießt. Was sind denn die Songs, die richtig geil sind für dich von dem Gerda-Ding?
Letzten beiden, der Augenthaler unter anderem, das ist der mit Schacke, glaube ich.
Ja. Ja, auch naheliegend. Hätte mich auch gewundert, wenn du jetzt...
Kommt gar nicht auf den Track, die letzten beiden. Augenthaler ist, glaube ich, der vorletzte.
OJ Kimo oder sowas.
OJ Kimo ist, finde ich, eine... Jeder muss damit umgehen können, wie er mag oder nicht. Finde ich eine, aber ich kann mit seinem Rap-Stil, die Art und Weise, wie er rappt, nichts anfangen. Deswegen ist das für mich persönlich ein Song ganz weit unten von dem ganzen Album.
Ja, krass.
Weil der letzte ist mit Nepomuk. Das ergibt Sinn, dass der dir reingeht, ja. Geist war der letzte,
also,
mit Nepomuk.
King ist, ja vorletzte, ne, glaube ich.
Nee, King ist relativ weit oben.
Bei Spotify, egal. So, müsste ich jetzt Spotify aufmachen, was ich nicht so oft mal tue.
Ja, der letzte Song von dem Projekt ist Geist mit Nepomuk und Cryptic Joe. Ich glaube, du meinst den wahrscheinlich noch. Das
alles andere würde mich auch wundern.
Ja, voll. das ergibt sehr viel Sinn.
Das Schöne ist, wir haben heute einen Gast. Und normalerweise müssen wir irgendwie Hausaufgaben raussuchen und ihr müsst euch vielleicht gegenseitig welche geben. Aber Kai, du bist ja jetzt ein Mann vom Fach und du hast ja jetzt auch schon ein bisschen musikalisch was miterlebt. Du bist schon ein paar Tage auch Hörer, Konsument, Fan dieser ganzen Chose. Und du hast jetzt ja heute mal wieder mitgekriegt, wie herrlich, auch fast klischeehaft unterschiedlich Emma und Bass hier in dieser Runde auch miteinander dieses Format mit mir gemeinsam durchziehen. Hättest du eine Idee, welche Hausaufgaben du beiden geben könntest, damit wir nächstes Mal in 2 Wochen wieder etwas haben, an dem sich beide so im wahrsten Sinne des Wortes musikalisch reiben können?
Ich hätte eine Idee, ja, aus meinem aktuellen Hörverhalten, aber bei Emmas Hausaufgaben bin ich mir nicht sicher, ob sie die nicht vielleicht sogar schon gedickt hat. Ich fange mal mit Emma an. Für Emma hätte ich ABS mit dem Track 0815. Mhm. Da solltest
Kenn du dich unbedingt
mal reinhören.
Okay, ich bin gespannt.
Ja, sehr gut. Ein Album, das für mich auch sehr, sehr wichtig war damals. Und für Bass habe ich auch einen dabei, was sehr aktuell ist, nämlich Manele mit dem Song Maka.
Sehr gut, werde ich mich mal mit beschäftigen.
Ja, ich freue mich, Kai, danke. Danke, das heißt, du hast auch in der letzten Stufe hier quasi noch voll mitgeholfen, dass dieses Format eine runde Sache wird. Und ey, nochmal, vielen Dank für die Ausführungen und auch für die wirklich schönen Gespräche dazu. Dass die Tapefabrik ein Thema ist, das ihr alle auf dem Schirm haben solltet, wisst ihr. Wenn ihr keine Karten bisher habt, schämt euch. Kai hat heute alles dafür gesorgt, dass ihr trotzdem vorbeikommt. Danke, dass du da warst. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Gerne. Vielen, vielen Dank für eure Zeit.
Wir sehen uns auf der Tapefabrik. Und Emma Bass, ich sag euch mal eins, ne? Das war mir ein bisschen zu harmonisch heute hier. So, das ist nicht Love and Hate. Das ist nicht das, wofür wir hier angetreten sind. Ich hoffe, ihr denkt über eure Fehler nach. Ich hoffe, ihr bessert euch. Und in 2 Wochen geht's hier wieder rund in der nächsten Folge von Baxman Love and Hate. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Was ich lieb. Was ich lieb. Was ich lieb.